90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Moin zurück bei 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de und natürlich auf 90plus.de. Wir sind wieder da am Montag mit unserer Champions League Vorschau und auch wieder mit dabei ist der Manuel Beder, talentfrei 92 auf Twitter. Manu, das ist ja jetzt schon fast Tradition, dass wir beide das hier machen, ne?
Genau, und vor allem steht uns jetzt eine sehr, sehr schöne Champions League Woche bevor und einige Spiele, auf die man sich freuen kann.
Ja, das stimmt. Königsklasse, Champions League-Hymne, Flutlicht, da geht einem Fußballfan einfach das Herz auf und darauf hat man auch richtig Bock. Natürlich haben wir auch deutsche Mannschaften wieder dabei, darüber wollen wir gleich reden. Die sind gefordert, ne? Was sagst du, die letzte internationale Woche, die liegt ja so ein bisschen noch schwer im Magen bei uns allen.
Ja, genau, da ist einiges wieder gut zu machen. Gerade in der Champions League waren das Auftritte, die man so nicht wieder sehen möchte. Und alle Teams sind gefordert. Aber ich denke, diese Woche werden wir bessere Resultate einfahren.
Ist denn das nicht schon trotzdem so ein bisschen überzogen, dass Joachim Löw zum Beispiel, Bundestrainer, sagt, dass die Situation alarmierend ist?
Na, ich finde es grundsätzlich nicht alarmierend. Es war eine unglaublich schlechte Woche. Haben aber viele Faktoren eine Rolle gespielt. Leipzig ist in einer Phase gewesen, wo man wirklich noch lernen muss. Dortmund hat eine extrem schwere Gruppe und die Krise bei Bayern, die haben wir schon häufiger beredet, was in der Europa League los ist mit Teams, die auch in der Liga erstmal ihre Schwierigkeiten haben, wie gerade die Kölner oder eine international unerfahrene Hertha. Also das ist, sind viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Ich denke nicht, dass man nach einer solchen Woche da jetzt von alarmieren sprechen kann. Wenn wir natürlich nach der Winterpause vielleicht nur noch ein oder zwei Teams dabei haben, dann sollte man sich dann doch ein paar Gedanken machen, aber jetzt ist noch nicht die Zeit dazu.
Wie ist denn das eigentlich, vielleicht abschließend dazu, zu dieser letzten Woche, internationalen Woche, da kommen dann immer wieder in der Bundesliga so Teams, die sich durch gute Arbeit, solide Arbeit, Ruhe im Umfeld, Freiburg war das, Hertha ist das jetzt auch, die Heim richtig stark sind, Hoffenheim unter Julian Nagelsmann, die kommen jetzt ins internationale Geschäft, sind nicht erfahren, ja, und dann scheitern die. Ist das doch für die Bundesliga eine Gefahr? Stichwort Fünfjahreswertung? Dass es solche Mannschaften immer wieder gibt und die Etablierten da nicht oben dran sind, Schalke zum Beispiel, Leverkusen, die ja auch erfahren sind?
Ja, einerseits haben die Mannschaften, die dann sich überraschend qualifizieren, mehr Einnahmen und auch die Möglichkeit, sich nach und nach zu etablieren, wenn die größeren Teams weiter schwächen. Aber andererseits auch Teams wie Wolfsburg, Leverkusen, Schalke, Gladbach gefordert und müssen selbst einen Entwicklungsprozess gehen. Schalke ist jetzt finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet, aber gerade Wolfsburg, auch Gladbach geht es nicht schlecht. Das ist eher, sehe ich, ein Ansporn, die letzten 3, 4, 5 Jahre, wo immer wieder diese Teams, wie die du eben angesprochen hast, ins internationale Geschäft gekommen sind. Das sehe ich einfach als Ansporn für die anderen Teams, die jetzt aber dann auch den entscheidenden Schritt nach vorne machen müssen. Noch sehe ich da auch langfristig keine große Gefahr. Aber wie gesagt, die Bundesliga ist nicht unglaublich finanzstark im Vergleich zu den anderen. Und da muss man mit Innovation und mit guter Arbeit einiges rausholen. Und das, was den kleineren Mannschaften auf nationaler Ebene gelungen ist, muss den Mannschaften wie Schalke, Gladbach, Wolfsburg, Leverkusen, wenn sie sich wieder qualifizieren in den nächsten Jahren, dann auch auf internationaler Ebene gelingen.
Jetzt ist die Situation, wie sie ist und ja, wir können trotzdem drüber reden und haben was zu diskutieren, das ist auf jeden Fall gut. Wir fangen an mit der Dortmund-Gruppe, aber nicht erst mit dem Dortmund-Spiel, sondern Real Madrid gegen Tottenham Hotspurs. Das ist das Duell erster, zweiter und beide Mannschaften haben 6 Punkte auf dem Konto und ja, in allem so ein bisschen Borussia Dortmund. Jetzt nehmen sich aber die Punkte weg. Wer hat denn die Nase vorne, deiner Meinung nach?
Also Tottenham spielt eine sehr gute Saison, auch jetzt schon wieder. Maurizio Pochettino ist ein sehr guter Trainer, der da wirklich eine hervorragende Entwicklung auf den Weg gebracht hat. Aber international, gut, gegen Dortmund haben sie gezeigt, dass sie schon sehr reif sein können. Aber ob es natürlich gegen so eine unglaublich abgezockte Mannschaft wie Real reicht, das glaube ich nicht. Ich würde, wenn ich was prognostizieren würde, auch wenn beide im Moment wirklich in einer guten Form sind, würde ich schon sagen, dass Real gerade jetzt diese Woche das Heimspiel gewinnen wird. Real ist erfahrener, hat jetzt zweimal hintereinander die Champions League gewonnen, weiß ganz genau, wie sie mit ihren Kräften haushalten müssen. Und bei Tottenham kann ich mir schon vorstellen, dass sie sehr unangenehm für Real werden. Aber ja, die Hoffnung für Dortmund wird sein, dass Real 4 bis 6 Punkte holt und genau das traue ich ihnen auch zu.
Hm. Wie siehst du Real Madrid jetzt im Vergleich zur Liga und internationales Geschäft? Also im internationalen Bereich, da läuft's, da fluppt's. Und in der Liga, gut, jetzt hat man wieder ein bisschen aufgeholt auf Barcelona. Ronaldo hat auch sein erstes Saisontor gemacht. Aber es ist trotzdem so, wenn man will, es gab nämlich vorher keine die schwierigste Phase unter Zidane.
Genau, aber das musste irgendwann kommen. Also Zidans Zeit war bis jetzt so gut und von so Erfolgen gekrönt, dass irgendwann auch mal eine Phase kommen musste, in denen es einfach nicht ideal läuft. Also, es läuft ja keinesfalls schlecht.
Nee, klar.
Sie haben jetzt 2 Punkte auf Barca gut gemacht, haben jetzt in Getafe gewonnen, wo auch Barca seine Schwierigkeiten hatte. Das ist alles noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, Real marschiert durch Europa und schießt alles gnadenlos in Grund und Boden. Aber das müssen sie auch zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht. Sie müssen jetzt in der Liga den Anschluss halten und international die Zeichen auf Gruppensieg stellen. Wenn das die größte Krise unter sie dann sein sollte, dann denke ich, kann da jeder mit leben, solange sie in der Liga den Anschluss halten.
Wie erwartest du den Tottenham? Wie gehen die das an im Bernabeu?
Ja, Tottenham ist unter Pochettino, der legt ja sehr viel Wert auf eine strukturierte Defensive, wird mit einer Fünferkette auflaufen, denke ich. Die 3 Innenverteidiger, Sanchez, Vertonghen und Alderweireld, mit Dier und vielleicht sogar noch Wanyama, also auch noch laufstarke, zweikampfstarke Mittelfeldspieler. Und dann werden sie versuchen zu kontern, bei Real fällt ja Carvajal noch aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da könnte vielleicht über die Außenbahn was gehen. Eriksen, Son, Kane sind natürlich 3 Spieler, die, oder Ali, je nachdem, wer jetzt spielen wird, die auf jeden Fall für Furore sorgen können, auch mal eine Lücke aufreißen können. Also ich traue Tottenham, wenn ein bisschen was für sie läuft, also Real vielleicht ein bisschen Pech mit der Chancenverwertung hat, die eine oder andere glückliche Entscheidung vielleicht für Tottenham läuft und Tottenham überdies noch eine sehr gute Tagesform mitbringt, traue ich ihnen auch einen Punkt auf jeden Fall in Madrid zu. Aber ich denke, Real ist trotzdem der Favorit. Und Tottenham muss schon vieles richtig machen, um da etwas zu holen.
Jetzt machen wir uns mal ganz kurz auf in den Flieger und fliegen nach Zypern, nach Nikosia. Schöne Insel, schönes Land, viel Wasser, schöne Urlaubszone. Aber, Manu, der BVB, der muss da richtig hart mal lochen, um die ersten Punkte einzufahren.
Genau, Dortmund, das Ziel für Dortmund muss jetzt lauten, die beiden Spiele gegen Nikosia zu gewinnen, auf 6 Punkte zu stellen, zu hoffen, dass Tottenham höchstens einen Punkt aus den beiden Spielen gegen Real mitnimmt, denn dann steht es 7-6 und Dortmund empfängt am 5. Spieltag Tottenham, was man dann gewinnen muss. Aber selbst dann gibt es immer noch das Problem, dass Dortmund dann nur 2 Punkte Vorsprung hat und dann am letzten Spiel dann noch gegen Real spielt, das aber dann wahrscheinlich schon Gruppensieger ist. Also für Dortmund ist es eine Rechnerei, die sie gar nicht anfangen sollten. Also ich bin der Meinung, Dortmund muss die beiden Spiele gewinnen gegen Nikosia. Nikosia ist eine Mannschaft, die auch tatsächlich international einige erfahrene Spieler dabei hat, die sehr locker und lässig ihre Karriere teilweise auf Zypern ausklingen lassen, aber gleichzeitig auch ganz gut kicken können. Also das ist nicht nebenbei gewonnen, das Spiel.
Das auf jeden Fall nicht, aber was glaubst du, der BVB kann ja das abschütteln, dieses Spiel in Leipzig und wieder in die Spuren finden?
Ja, es waren die gleichen Fehler oder es waren ähnliche Fehler, wie sie auch gegen Tottenham und gegen Real gemacht haben. Mhm. Es war auch die Defensive gut. Man muss ein bisschen entschuldigen, dass mit Toljan und Zagadou natürlich Außenverteidiger in einem Topspiel auf dem Platz standen, wo sich Dortmund nicht gedacht hat, dass sie mit so einer Außenverteidigerzange auflaufen müssen. Schmelzer ist wieder zurück im Kader wahrscheinlich. Also der ist mitgeflogen nach Zypern, könnte sein Comeback geben. Vielleicht ist er sogar schon fit für die Startelf, das war bis jetzt noch nicht bekannt, da wollte man auch noch das Abschlusstraining abwarten. Also ich denke schon, dass Dortmund mit der Favoritenrolle ziemlich gut zurechtkommt. Es waren jetzt 3 Gegner, wo sie verloren haben, die wirklich mit auf Augenhöhe gespielt haben. Und ich denke, dass Dortmund mit Ballbesitz, mit schnellen Kombinationen und mit einfach der individuellen Klasse, die für sie spricht, das Ding relativ locker gewinnt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so ein 4-5-6-0 wird, sondern ich würde so im Bereich 2-0 tippen. Mhm. Und einfach einen souveränen Sieg.
Ein anderes klangvolles Spiel haben wir in der Gruppe F und das heißt Manchester City gegen den SSC Neapel. Kurze Frage vorweg, sag mal Manu, was ist eigentlich da los mit Manchester City und Guardiola? Die rennen ja alles in Grund und Boden da in der Liga.
Es ist beeindruckend. Das erinnert mich sehr an Phasen, die Guardiola mit Bayern in der Hinrunde in manchen Saisons hatte, wo wirklich die Gegner kommen konnten, wie sie wollten, und es wurde alles im Grund und Boden gespielt, auch in der Champions League. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, ich habe die Zeit ja sehr intensiv beobachtet, dass es meistens der Fall war, dass dann kurz vor dem Winter ein kleiner Einbruch kam, und gerade in England ist das im Winter natürlich noch deutlich schwieriger. Die haben ja Spiele ohne Ende. Deswegen ist es gut für City, dass sie jetzt so in Fahrt gekommen sind, dass sie jetzt auch schon so ein Punktepolster auf manche Teams haben. Jetzt Manchester United ist ein sehr hartnäckiger Gegner, aber ansonsten sieht das schon sehr gut aus. Was auf jeden Fall für City spricht, ist die unglaublich breite Offensive. Gabriel Jesus, Aguero, der jetzt verletzt war, Sterling, De Bruyne, Sané, die funktionieren alle hervorragend. Die beiden Silvers darf man nicht vergessen. Also es ist im Moment einfach eine sehr gute Form, wo City tatsächlich auch noch die ein oder andere Personalsorge hat, mit, wie gesagt, Aguero oder Mondi oder Gündogan, der gerade erst wieder seine Form findet. Also das war wahrscheinlich noch nicht alles, was City zu bieten hat. Und da kann man sehr gespannt sein, wo die Grenzen des Leistungsvermögens liegen.
Kurzes Wort vielleicht noch zu Leroy Sané, der ja eigentlich gar nicht so oft spielt, ne? Also von den Minuten her. Aber jetzt gegen Stoke war er zum vierten Mal in der Startelf, hat da ein Tor gemacht, vorbereitet. Aber der trifft richtig, richtig gut. Hättest du ihm so eine schnelle Akklimatisierung und Entwicklung da in England zugetraut?
Ja, ich fand ihn auch schon bei Schalke. Der war ein Spieler, was mich bei Sané auch bei Schalke immer beeindruckt hat, selbst wenn die Mannschaft in einer nicht so guten Form war. Sané hat eigentlich fast immer funktioniert. Also der hatte immer seine Aktionen, in denen er eine gute Chance zumindest kreiert hat oder einen guten Abschluss hatte. Also dass das bei einer individuell besseren Offensive, einem Mannschaftsgefüge, das von Guardiola profitiert, dass das relativ schnell gehen kann, war mir schon klar, dass das jetzt in dieser Art und Weise hinbekommen hat. Das spricht auch für den Spieler Sané. Das war einfach ein sehr guter Kauf von City, und da kann man beide Parteien nur beglückwünschen. Und ich denke, dass Sané trotz der Spielzeit, die vielleicht nicht so hoch ist wie bei anderen Offensivspielern, aber er kann sich keinesfalls beschweren. Also er entwickelt sich sehr gut, wird immer wieder eingesetzt, darf auch als Joker dann glänzen, macht seine Tore. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis er immer häufiger spielt.
Ist ja jetzt alles schön und gut, ne? Aktuell Herbst, Tabellenführer in der Champions League, in der Premier League. Die wollen das aber auch unbedingt, wie du sagst, über den Winter hinaus so behalten, alles an der Spitze. Und wollen jetzt den Grundstein gegen, ja, das Team legen, Neapel, das als potenzieller Gruppenzweiter gehandelt wird. Die sind gut drauf, auch in Europa, haben gute Spieler, Insigne, ne? Callejon, um da nur zwei zu nennen, aber gegen Donetsk auch schon gepatzt. Wie bewertest du Neapel? Wie siehst du sie?
Ja, das Spiel gegen Donetsk, das war also ziemlich das einzige schwache Spiel, was Neapel bis jetzt in dieser Saison absolviert hat. Und dann haben sie natürlich gleich verloren, was ein Rückschlag ist im Kampf um den Gruppensieg, weil Neapel wird sich sicherlich was ausgerechnet haben. Hatte gedacht, ja, vielleicht gegen City, dass jeder ein Spiel gewinnt und dass man dann ein Shootout um den Gruppensieg veranstaltet gegen die anderen Teams. Ohne jetzt die Donetsk oder Feyenoord abwerten zu wollen, aber Neapel und City sind schon mal ein anderes Kaliber. Am Wochenende habe ich Neapel gesehen, als sie gegen die Roma im Spitzenspiel gewonnen haben. Es war wieder eine gute Leistung. Die sind nicht chancenlos, weil City hat zwar gegen Stoke 7 Tore geschossen, aber hat auch 2 Tore kassiert und hätte vielleicht auch noch, wenn es ganz blöd läuft, noch ein drittes kassieren können. Neapel weiß schon, wo die Schwächen liegen. Neapel weiß auch, dass eventuell Delph wieder Linksverteidiger spielt und dass man ihm mit sehr viel Tempo über Callejon, Hüsei dahinter, doch vor Probleme stellen kann. Und ich denke, dass Neapel sich was ausrechnet, dass es auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Spiel wird. Und da haben wir am Dienstag schon ein Problem, dass diese beiden Spiele, nämlich Man City gegen Neapel und Real gegen Spurs, parallel laufen. Da weiß man nämlich gar nicht so richtig, wo man hingucken soll.
Champions League, 3. Spieltag. Manu Behlert und ich, wir quatschen drüber, wir reden drüber und gleich schauen wir nochmal nach Leipzig gegen Porto. Jetzt erstmal eine kurze Pause hier bei 90 Plus on Air, die Champions League Vorschau und meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein anderer deutscher Vertreter in der Champions League, ein anderer Newcomer, ein Neuling in der Königsklasse, das ist RB Leipzig. Und die sind am Wochenende durch den Sieg Nali Duna Park gefegt, haben einen Spektakel abgeliefert beim 3:2. Gut, zum Ende hin ein bisschen eingebrochen, aber es ist klar, du spielst immer noch gegen Dortmund und in Dortmund. Aber was die da geboten haben in den ersten 75 Minuten, Manu, das war schon richtig beeindruckend. Das war Vollgas pur.
Ja, Ralf Hasenhüttl ist ein enormes Risiko gegangen, was er selbst gesagt hat. Hat so viele Offensivspieler aufgestellt, hat ja auch auf dem zentralen Mittelfeld mit Campbell und Kate da wirklich eine offensive Ausrichtung gewählt und wollte genau den Finger in die Wunde legen bei Dortmund, wie eben schon angesprochen. Die Defensive beim BVB ist noch nicht so stabil und das hat er gnadenlos aufgezeigt. Das war definitiv ein beeindruckender Auftritt, aber gerade durch das 2:3, den Anschlusstreffer und die hektische Schlussphase, hat Leipzig da natürlich auch ein bisschen Kraft gelassen. Und das war bis jetzt in der Saison immer ein bisschen das Problem, dass in den englischen Wochen zumindest nie 3 gute Spiele absolviert werden konnten. Also es wird sehr interessant, wie sie das gegen Porto anstellen. Denn gegen Porto wird man auch sehr viel laufen müssen, wird sehr viel Ballbesitz haben. Porto schätze ich ein als eine Mannschaft, die sich in Leipzig eher ein bisschen zurückzieht. Und das wird sehr, sehr spannend, aber das Spiel setzt natürlich trotzdem nochmal Kräfte frei, gerade im Kopf, einfach zu wissen, dass man auch so einen starken Gegner auswärts bezwingen kann.
Diese ganze Liga ist ja auch, nicht die ganze Liga, aber die ganze Gruppe G ist es, wo die Leipziger zu Hause sind, die ist ja unfassbar spannend. Ne? Beşiktaş hat 6 Punkte, Porto hat 3 Punkte und dahinter kommen dann Leipzig und Monaco mit jeweils 1 Punkt. Und eigentlich kann man sagen, all diese 4 Mannschaften könnten auch Gruppensieger werden. Sie sind einfach auf Augenhöhe. Leipzig hat jetzt ein bisschen damit zu kämpfen gehabt in Istanbul, dass sie da ja ein bisschen sich von der Kulisse beeindrucken lassen haben. Jetzt spielen sie aber wieder zu Hause und erwarten Porto, die mit 3 Punkten da sind, die können sie schon mal wieder überholen. Welche Chancen rechnest du ihnen da aus gegen die Portugiesen?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Beşiktaş ist für Leipzig gar nicht mehr so einfach einzuholen. Die haben schon wirklich sich eine sehr gute Basis geschaffen. Aber für Leipzig geht es ohnehin darum, möglichst nicht auf das Parallelspiel zu gucken, sondern die Pflichtaufgabe Porto zu erfüllen. Das war für Leipzig ohnehin klar, dass man die Heimspiele gewinnen muss, dass man da zumindest mal 7 Punkte holen muss in den 3 Spielen. Gegen Monaco gab es 1, also müssen die anderen beiden gewonnen werden. Ich traue Leipzig das definitiv zu. Porto ist aber auch eine erfahrene Mannschaft, hat einige wirklich gute Spiele, auch wenn der Transfersommer von Porto jetzt nicht überragend war in der Liga, man auch nicht unglaublich dominant auftritt, aber am Freitag im Pokal gab es ein lockeres 6:0. Porto hat kaum Kräfte gelassen, kommt ausgeruht nach Leipzig. Also das kann schon eine enge und zähe Partie für Leipzig werden. Ich rechne da auch nicht mit einem Spektakel wie Dortmund, sondern eher mit einem Spiel, wo es darauf ankommt, auch mal ein bisschen Geduld zu haben. Und wenn Hasenhüttl das seiner Mannschaft vermitteln kann und Leipzig die nötige Geduld auch im eigenen Ballbesitz mitbringt, dann gehe ich von einem Sieg aus.
Spiel Nummer 4, was wir uns rausgepickt haben, das ist Chelsea gegen die Roma. Die Roma hat jetzt unter der Woche verloren in der italienischen Liga, ist aber in der Champions League mit 4 Punkten da richtig gut auf Kurs. Ne? Atletico hat 1 und Karabakh, die haben 0. Ich glaube, die können wir erstmal abhaken. Das entscheidet sich zwischen Chelsea, Rom und Atletico. Aber, ja gut, Rom muss jetzt schon davon ausgehen, dass Atletico da 2-mal gegen Karabakh gewinnt. Das ist so. Und deswegen sollte schon irgendwas in London da herumspringen. Aber Manu, wie rechnest du denn da die Chancen aus gegen die Blues?
Ja, das ist ein sehr interessantes Spiel, vor allem weil beide nun am Wochenende verloren haben. Also dass Chelsea bei Crystal Palace verliert hat, damit hat keiner gerechnet. Die wollen was wieder gut machen und werden dementsprechend auch aggressiv auftreten und wollen vor heimischer Kulisse was bieten. Die Roma, ja, ist ein bisschen in der Außenseiterrolle, aber hat auf jeden Fall die Qualität, um auch in England was mitzunehmen. Dzeko ist in einer guten Form, hat in dieser Saison sehr viele Treffer gemacht, genau wie in der letzten Saison. Also der Roma ist durchaus was zuzutrauen. Ist ein spannendes Spiel. Ich denke, dass da auch ein Unentschieden im Rahmen des Möglichen ist. Also beide haben wirklich viel Qualität und das kann aber trotz allem schon ein bisschen vorentscheidend sein, wenn Chelsea das gewinnt, sind sie 5 vor der Roma, wahrscheinlich 5 vor Atletico. Da muss die Roma schon wirklich über sich hinauswachsen, vielleicht sogar einen Sieg anpeilen, das ist nicht unmöglich. Sie haben gegen Atletico viele gute Chancen gehabt, haben auch viele gute Chancen zugelassen, aber wie du schon sagtest, es ist ein Dreikampf, der den Chelsea ein bisschen für sich schon vorentscheiden kann an diesem Spieltag.
Stimmung ist auch ein entscheidender Faktor für dich, Fragezeichen, an der Stamford Bridge?
Ja. Die Roma muss auf jeden Fall versuchen, die Abwehr von Chelsea zu fordern. Chelsea wird, wie gesagt, dominant auftreten wollen, mit einem kompakten Mittelfeld, mit einer Dreierkette hinten, die sehr flexibel ist. Die Roma muss sich was zutrauen. Sie können Fußball spielen, sie können angreifen, sie können sehr gut kombinieren, haben technisch gute Spieler, haben abschlussstarke Spieler, haben Geschwindigkeit, also sie haben eigentlich das Gesamtpaket, was es braucht, um in der Champions League auswärts zumindest ein sehr unangenehmer Gegner zu sein.
Deine Tendenz?
Ich würde zum knappen Heimsieg von Chelsea tendieren, einfach Heimvorteil plus die Tatsache, dass sie richtig angestachelt sind von der Niederlage am Wochenende.
Manu, jetzt muss ich dich nochmal persönlich was fragen. Der Jupp Heynckes, ne? Ist das nicht jemand, also den man einfach nur lieben kann als Bayern-Fan?
Ja, schon. Also mögen muss man ihn. Die Entscheidung, ihn zurückzuholen, ist nur so getroffen worden. Ich hoffe, dass da ein Plan dahinter steckt und man schon was Klares für den Sommer hat. Für den Übergang, ja, ist es vielleicht eine sehr gute Lösung, vielleicht eine durchschnittliche Lösung, das werden wir rausfinden, aber die ersten Auftritte von ihm waren auch schon wieder sehr sympathisch, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen.
Jetzt kommt er wieder, ne? Nach, ich glaube, über 1000 Tagen, 1300 irgendwas habe ich gelesen, nimmt eine Mannschaft wieder an, die so ein bisschen in der Krise steckt. Das haben wir auch groß diskutiert vor 2 Wochen in unserem Podcast. Kann man auch gerne nochmal nachhören. Setzt dann aber auf altbewährtes Material, also Spieler, die er kennt. Und dann geht es wieder 5-0 gegen Freiburg. Klar, ist nicht der Gradmesser für den FC Bayern. Aber ist das einfach nur der Heynckes-Effekt? Oder ist es wirklich auch so, dass die Mannschaft denkt, boah, okay, wir haben den Ancelotti weg, wir sind aus dieser Selbstgefälligkeit raus und jetzt geht's wieder los? Kann man das jetzt schon sagen?
Ja, was da mental eine Rolle spielt, das ist schwer zu sagen. Klar ist auf jeden Fall, dass man die Automatismen und die und man unter Heynckes hat und kennt ja nun mal einen Großteil des Kaders, dass man die dann auch schnell wieder mobilisieren kann und dass sich das Spiel zwar weiterentwickelt hat, aber der Heynckes Fußball, wenn man ihn so nennen kann, der mit viel Wucht und mit viel Dynamik nach vorne ausgestattet war, dass der auch heute noch praktikabel ist oder heute wieder praktikabel ist, da bin ich mir ziemlich sicher, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass jetzt der Effekt schon unglaublich groß ist. Ich glaube, der wird die Mannschaft motiviert haben, der wird ein paar Akzente gesetzt haben und das Training etwas intensiviert haben, ein bisschen die Zügel angezogen haben und es gab auch, wie Heynckes selbst erkannt hat, einige Phasen gegen Freiburg, die nicht ideal waren. Bayern hätte relativ früh zurückliegen können, was Kent allein auf Ulreich zulief. Dann hatte Franz noch eine sehr gute Kopfballchance. Also es waren noch ein paar Unkonzentriertheiten dabei, auch im eigenen Offensivspiel. Aber wie gesagt, man hat schon ein paar Ansätze gesehen, die man aus der Trippelsaison kennt, beispielsweise das 1-0, das war so ein typischer Spielzug. Da müssen wir sehen, wo die Reise hingeht.
Jetzt ist aber Celtic Glasgow auch der Auftakt von einem Hammerprogramm eigentlich, ne? Also zweimal Celtic, zweimal Leipzig, dann kommt PSG, dann kommt auch noch Dortmund. Ich glaube, da sind dann so die Spiele, wo wir dann das alles ein bisschen besser bewerten können. Für dich Pflicht, dass Bayern da jetzt 6 Punkte holt?
Ja, wie du schon sagst, Celtic zweimal, das müssen definitiv 6 Punkte werden und wir haben am Samstag auch noch das Spiel in der Bundesliga gegen HSV, das muss auch gewonnen werden, um einfach die Selbstsicherheit wieder zurückzubringen, um einfach eine Serie starten zu können. Klar kann man davon ausgehen, dass man von den Spielen gegen Leipzig, Paris und Dortmund von den 4 Spielen nicht alle gewinnt, aber Bayern muss einfach wieder besser auftreten als zuletzt. Und ich denke schon, dass dafür sehr wichtig ist, dass jetzt Celtic auch nochmal deutlich geschlagen wird. Zu Hause vor heimischem Publikum. Und einfach, dass dieser ganz normale Ablauf, den Heinkes auch angesprochen hat, dass der jetzt begonnen wird und dass man sich wieder so ein bisschen in den Rhythmus bringt und dann nach und nach die Leistungen steigert, weil das, was bis jetzt gegen Freiburg gespielt wurde, das war ganz nett in einigen Phasen. Man hat auch den einen oder anderen Formanstieg gesehen, aber das ist noch lange nicht das Ende.
Dein Tipp?
Ja, Celtic wird, wie die schottischen Mannschaften traditionell, sehr viel laufen, versuchen die Räume eng zu machen, aber man hat schon bei Celtic in Paris gesehen, wenn man sie fordert, wenn man ihnen wenig Zeit gibt, den Ball hinten zu klären, wenn man ihnen direkt auf den Füßen steht, dann gibt es Lücken, dann werden Fehler gemacht. Ich rechne mit einer offensiven Ausrichtung von Bayern. Relativ ähnliche Aufstellung. Ich könnte mir James Rodriguez vorstellen, ich könnte mir auch Rudi vorstellen, weil Javier Martinez 10-12 Tage ausfällt mit seiner Schulterverletzung, die nicht so schlimm ist. Also ich rechne mit einem, wenn ich mich auf ein Ergebnis festlegen würde, würde ich so im Rahmen von 4-1 tippen.
Ja, damit könnte es dann auch gut ins Bett gehen, ne?
Ja, das wäre kein Problem. Also wenn aber das Ergebnis ist eine Sache, die Leistung eine andere. Also wenn wieder ein bisschen mehr Rhythmus, noch ein bisschen mehr Tempo, noch ein bisschen mehr Automatismen als gegen Freiburg, das wäre schon ganz nett.
Jetzt haben wir schon 5 Spiele besprochen, sogar 6 mit Dortmund. Wir haben die Gruppen A, D und E jetzt noch nicht so thematisiert. Ja, gib uns doch mal kurz einen Überblick. Gruppe A, was geht da los mit United, Basel, Moskau?
Ja, Benfica trifft zu Hause auf Manchester United. Benfica hat noch gar keinen Punkt, Manchester United 6. Da sind die Vorzeichen klar. Wenn Benfica dann noch irgendeine Chance haben will, müssen sie eigentlich schon zu Hause gewinnen, weil in Manchester kann man sich eigentlich wenig ausrechnen. Für Manchester United ist die Sache auch relativ klar. Sie haben jetzt 6 Punkte geholt, sind vollkommen zurecht an der Tabellenspitze. Ihnen reichen 3-4 Punkte gegen Benfica, um den Gruppensieg schon fast klar zu machen. Da könnte schon eine Vorentscheidung fallen. Mourinho wird, glaube ich, in Portugal nicht unglaublich offensiv auftreten, wird eher Benfica machen lassen. Da rechne ich eher mit einem knappen Ergebnis 0-0, 1-1, 0-1, sowas in der Art. Und Basel steht in Moskau vor einer schwierigen Aufgabe, hat aber den hohen Sieg gegen Benfica im Gepäck. Da würde ich mit einem Unentschieden rechnen, sodass Basel eine sehr gute Chance hat, zu Hause in Rückspiel einen Schritt in Richtung Platz 2 zu machen.
Vielleicht machen wir auch noch Gruppe D und E hier bei 90 Plus und R auf meinsportradio.de. Jetzt aber nochmal eine ganz kurze Unterbrechung. Wir sind gleich wieder zurück.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
So, 2 Gruppen müssen wir hier noch besprechen, wobei müssen ist so, klingt so negativ, dürfen wir noch besprechen, denn es ist wieder Champions League, 3. Spieltag in der Königsklasse. Und Manu Behlert ist bei mir, Manu auch Gruppe D ist natürlich ein spannendes Ding, Juventus, Sporting, klär uns auf, wer hat da die besten Karten im Moment und wer muss noch nachholen?
Fangen wir mit Barca an, die spielen zu Hause gegen Piraeus, da trifft der Erste auf den Letzten. Barca hat durch den Sieg gegen Juve schon großen Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht. Muss jetzt zu Hause gegen Piraeus klar gewinnen. Ich denke, sie werden auch klar gewinnen. Das Spiel bei Atletico war okay, da haben sie einen Punkt geholt, sind ungeschlagen. Es läuft im Moment eigentlich ziemlich gut für Barca. Ich denke, da wird es ein, zwei Anpassungen in der Aufstellung geben. Und ja, Olympiakos ist eine Mannschaft, die zwar unangenehm sein kann, aber vor allem zu Hause. Ich denke nicht, dass sie in Barcelona groß was entgegenzusetzen haben. Barca wird 2, 3, vielleicht 4 Tore machen, dann einen Gang rausnehmen und dann hat sich die Sache interessanter wird schon. Das Spiel von Juve gegen Sporting. Juve weiß, Sporting kann unangenehm werden. Barca hat auch nur knapp in Lissabon gewonnen. Deswegen ist es umso wichtiger für Juve nach der Heimpleite gegen Lazio am Wochenende, dass sie jetzt zu Hause eine Reaktion zeigen, Sporting schlagen. Weil in Portugal kann man nicht hundertprozentig von einem Sieg ausgehen. Also es ist so, dass Juve schon ein bisschen Druck hat und Sporting das vielleicht nutzen kann, wenn sie defensiv gut stehen, vorne und Dost ins Spiel bringen, den einen oder anderen schnellen Spieler, den sie haben, ins Spiel bringen, kann man vielleicht etwas angeschlagenes Juve nach der Länderspielpause mindestens mal ärgern.
Wir haben noch einen Problemfall, ein Problemherd, und das ist der FC Liverpool in Gruppe E. Die haben da zweimal unentschieden gespielt und auch generell steckt man so ein bisschen in der Ergebniskrise. Auch in gegen Manchester 0-0-0 am vergangenen Spieltag. Jetzt geht's gegen Maribor. Jetzt muss es aber mal wieder klappen.
Genau, das könnte das größte Problem sein. Liverpool spielt ja häufig unter Klopp gegen große Gegner, groß auf, gegen die vermeintlich kleinen Gegner haben sie ein paar Schwierigkeiten. In der Champions League gegen Moskau war das auch ähnlich. Moskau ist jetzt zwar kein unglaublich kleiner Gegner, aber ein Gegner, den Liverpool eigentlich schlagen muss, hat man unentschieden gespielt. Der Gruppensieg könnte schwierig werden, wenn Sevilla gegen Moskau viele Punkte holt. Also für Liverpool geht es darum, auf jeden Fall 6 Punkte gegen Maribor zu holen. Und Maribor weiß natürlich, dass Liverpool angeschlagen ist. Also die Leistungen sind durchweg ordentlich, gegen die großen Gegner sogar gut. Aber Liverpool spielt sich viele Torchancen raus, macht diese aber nicht. Und das kann natürlich auch in der Champions League wieder ein Faktor werden. Also Maribor wird sich auf 3, 4, vielleicht 5 Kontersituationen einstellen und ansonsten defensiv spielen. Und Liverpool muss Lösungen finden, muss die unglaubliche Geschwindigkeit, die sie in der Offensive haben, einsetzen können. Und ja, vielleicht wäre für Klopp und seine Mannschaft gut, nicht nur zu gewinnen, sondern tatsächlich auch deutlich zu gewinnen, damit man auch ein bisschen Schwung für die Liga mitnehmen kann.
Manu, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Vorschau des dritten Champions-League-Spieltags. Ja, hat Spaß gemacht, spannende Spiele dabei. Worauf freust du dich am meisten, außer von Bayern?
Ja, außer Bayern ist natürlich der Dienstag sehr interessant mit Real gegen Spurs, aber mein Favorit an dem Spieltag ist die gegen Neapel.
Aber du guckst auf jeden Fall alle Spiele, ne?
Also ich werde auf jeden Fall, denke ich, am Dienstag City gegen Neapel gucken und dann sehen, dass ich Real gegen die Spurs nochmal komplett über 90 Minuten verfolgen kann.
Die Meinungen und Ausbrüche oder Jubelstürme von Manu könnt ihr dann auch am Mittwoch bei uns auf 90 Plus auf Twitter nachlesen und dann natürlich auch in den Berichten. Bis dahin, viel Spaß mit der Folge, viel Spaß natürlich auch mit dem Champions League Spieltag und bleibt sportlich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.